herzlich willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast-Interview, weil heute interviewen wir einen Menschen, der schuld an allem ist. Nee, Spaß, aber er trägt auf jeden Fall eine große, Schuld ist falsch, aber hat eine große Rolle dabei gespielt, dass ihr alles so jetzt hier seht, was ihr so seht. Denn es ist etwas länger als ein Jahr her in Düsseldorf, wo David an einer Stellwand ein Konzept ausgearbeitet hat, was mittlerweile etwas größere Formen angenommen hat als angenommen. Und Felix, du bist maßgeblich daran schuld. Schön, dass du da bist, Felix Tönnissen.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ist es schon ein Jahr her?
Das ist länger als ein Jahr her. Das war Mai letzten Jahres. Das war kurz vor meiner letzten Abi-Prüfung, das weiß ich noch.
Es ist ein Jahr, also Wahnsinn, wenn man manchmal überlegt, wie schnell so die Zeit vergeht, ne? Aber Wahnsinn auch, welche Entwicklung du in dem einen Jahr gemacht hast.
Ja, das stimmt, krass. danke. Ja, es ist tatsächlich, ich habe gerade in den letzten Wochen, denke ich, ganz oft, wenn wir vor einem Jahr nochmal darüber gesprochen hätten, wenn wir uns quasi zurückbeamen würden, hätte ich wahrscheinlich gesagt, du spinnst doch wohl. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast zusammen. Das ist natürlich
Wahnsinn.
Wer hätte das gedacht?
Ja, vor allem habe ich ja letztens noch auf der Bühne da gesehen bei der Entrepreneur University.
Ja.
Wo du erzählt hast. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile du bist mehr auf Veranstaltung als ich.
Ja, ich bin tatsächlich oft unterwegs. Ich hab gerade neu zusammengezählt. Ich habe dieses Jahr allein irgendwie 35 Seminartage oder so gehabt bis jetzt. Oh. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht so krass viel Vorträge gehalten. Da muss ich mir noch irgendwie die Speaker-Marketing-Tricks von dir abgucken oder so.
Ja, aber das ist ja auch noch was. Darf ich schon mal fragen, wie alt bist du jetzt?
19.
Ja, du bist ja halb so alt wie ich. Da hast du noch viel Zeit, Jung. Bis du groß und stark bist, musst du
das
noch
stimmt. viel Spaß lassen. Das stimmt. Ich habe aber gerade übrigens, wir waren ganz fasziniert. Ich habe, als ich im Kalender geguckt habe für die Woche und ich gesehen habe, okay, am Montag hast du ein Interview mit Felix, und dachte ich, Mensch, wie alt ist der Felix eigentlich? Ne? Und da habe ich mal gegoogelt, und ich habe dich ja 10 Jahre jünger geschätzt. Ja?
Das ist aber sehr lieb.
Ja, ja,
ich habe jetzt Geburtstag am Wochenende. Ich werde jetzt am Wochenende 39.
Nicht schlecht. Das würde man echt nicht denken. Wirklich. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da hat doch Google einen Fehler gemacht.
Ja, das wäre auch schön. Wenn ich nachher rausfinde, ach, ich bin ja doch erst 29.
Ja, wirklich. Das hätte ich wirklich gedacht. Auch nicht schlecht. Ja, erzähl doch mal, jetzt wissen wir, du hast irgendwie dazu beigetragen, dass man das alles so sieht, und du scheinst irgendwie jünger auszusehen, als du bist. Erzähl doch mal, was machst du denn so? Warum bist du denn schuld an allem?
Ja, also wenn man, ich fang mal spießig an, okay?
Gerne.
Also spießig angefangen würde man wahrscheinlich sagen, der Felix ist Unternehmer und Startup-Coach. Das heißt, ich helfe Leuten dabei, sich ihr eigenes Business aufzubauen, mit ihrem Business voranzukommen, von Anfang an irgendwie schneller zu wachsen. Das ist so das, was ich mache. Das ist sowohl auf der einen Seite mit vielen Gründern, die noch so ganz am Anfang stehen, gerade aus der Schule, aus dem Studium etc. kommen, aber natürlich auf der anderen Seite auch mit Leuten, auch mit gestandenen Unternehmern, auch mit gestandenen Geschäftsleuten, die vielleicht auch schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, die das Ganze so ausbauen wollen. Das mache ich jetzt seit 12, 13 Jahren. Also schon relativ lange. Früher hast du dann immer Gründungsberatung dazu gesagt, und heute würde man dann halt Startup-Coaching sagen. Das klingt natürlich auch viel, viel cooler.
Viel cooler. Das ist
eigentlich aber auch fast oft das Gleiche. Und es geht halt einfach darum, so ganz explizit, okay, wie kriege ich es hin mit der Idee, die ich habe oder die ich vielleicht auch noch nicht habe, irgendwie erfolgreicher zu werden. Das ist so das, was ich mache. Und da habe ich halt natürlich immer mit super vielen spannenden Leuten zu tun, so mit dir, mit motivierten Leuten, mit jüngeren Leuten, mit älteren Leuten, mit Männern, mit Frauen, mit Ein-Mann-Teams, mit 30-Mann-Teams, mit Unternehmen, die es schon seit 3 Tagen gibt oder erst oder schon seit 30 Jahren, immer einfach zu schauen, okay, was kann man machen, was kann man tun, um das Ganze noch erfolgreicher zu machen.
Sehr schön. Du hältst auch Keynotes, man sieht dich auch zwischendrin mal bei Gedankentanken und du erzählst da ganz viel spannende Geschichten über Online-Versandhäuser, die lustige Produkte verkaufen und. Also gerne mal bei YouTube eingeben, es lohnt sich. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, ja. Die kennst du auch noch gar nicht. Die sind so zum Kennenlernen, das sind einfach ein paar Sätze, die du vervollständigst.
Ja, auf geht's.
Morgens zwischen 7 und 9 Uhr findet man mich.
Im Bett.
Geil, ja, bei mir auch.
Also bei mir gibt es keinen 5, 4, 3 a.m. Club. Stehen Sie mitten in der Nacht auf und legen Sie sich später nochmal hin. Nee, also zwischen 7 und 8 wirst du mich wahrscheinlich noch im Bett finden und zwischen 8 und 9 findest du mich wahrscheinlich irgendwo rumwuselnd in meiner Wohnung.
Wenn ich ein ganzes Jahr frei hätte, würde ich?
Boah, wenn ich ein ganzes Jahr frei hätte, würde ich wahrscheinlich extrem viel reisen, mir sehr viele Sachen anschauen. Aber wahrscheinlich auch in ganz, ganz viele unterschiedliche Jobs reinschnuppern. Ich hätte voll Bock, mal so ganz viele Sachen mir mal so anzugucken. Irgendwie mal ein Tag Metzger, ein Tag Friseur, ein Tag irgendwas. Ich glaube, man lernt halt auch nicht mehr dadurch, als solche Sachen dann halt zu machen. Also so eine Mischung aus Reisen und überall, wo man wäre, würde man dann vielleicht auch noch irgendwie so einen kleinen Job machen.
Das kann ich voll verstehen. Ich denke das ganz oft so, ein Tag Feuerwehr, ein Tag Polizei, ja, und so, ne? Oder?
Hätte
ich
voll Bock. Ein Tag Kiosk wäre auch mal cool.
Das wäre auch was. Ja. Mein Lieblingsessen ist, das weiß ich, die Antwort kenne ich sogar, glaube ich. Jetzt
ja?
Wird's bunt.
Ja, mein Lieblingsessen ist Bratnudeln mit Eier, Speck und obendrauf kommt Apfelmus.
Hatte ich recht. Ich habe das mal auf Instagram gesehen und dachte, Apfelmus. Ja.
Apfelmus, da haben ja auch viele Leute geschrieben, wie eklig das wäre und wie man denn sowas essen könnte, aber es ist ein Genuss.
Geil, ich muss das mal ausprobieren in der vegetarischen Version dann.
Ja, du musst nur den Speck weglassen, das war's.
Genau so ist es. Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, wäre das?
Oh, ich würde gerne Neid abschaffen.
Oh, geil.
Mhm. Neid, finde ich, ist so eine ganz, ganz fürchterliche Eigenschaft, die ganz häufig zu Missgunst, zu Problemen, zu irgendwelchen anderen Schwierigkeiten führt. Und wenn es Neid nicht gäbe, dann gäbe es viel mehr Anerkennung, Respekt, Verständnis, auch teilweise Empathie. Also wenn ich eins ändern würde, dann wäre das Neid. Und ich glaube, damit könnte man relativ viele Probleme lösen. Gerade bei uns Männern.
Da hast du voll recht. Da hast du echt recht. Das stimmt. Ich glaube, das ist bei uns noch schlimmer als bei Frauen oft, ja. Nimm uns mal mit in deine Arbeit. Du hast gerade schon gesagt, was du machst. Mal ganz, ganz platt gefragt, was machst du denn konkret? Also wie sieht deine Arbeit aus?
Also ganz konkret zum Beispiel habe ich heute Nachmittag, kommt ein Gründerteam zu mir, zwei Leute, Mann und Frau, sind gerade dabei, ein sehr, sehr cooles digitales Produkt aufzusetzen. Wir treffen uns in einem sogenannten War Room, heißt das. Das ist ein Raum, der ist komplett voll mit so Wänden, auf denen man rumkritzeln kann. Und die stellen mir ihre Idee vor und ich schreibe mir parallel immer schon so Sachen auf. Die stellen mir vor, für wen ein Produkt ist, für wen die Dienstleistung ist, wie das vermarktet werden könnte und. Ich schreibe all diese Sachen auf. Und dann gebe ich zu unterschiedlichen Bereichen so Input. Sachen, die mir einfallen aus vorherigen Beratungen, aus vielen, vielen Gründungen, die ich hatte. Sachen, die mir so aus meiner eigenen Erfahrung einfallen. Dann versuchen wir das miteinander so ein bisschen zu matchen, versuchen das ein oder andere davon zu optimieren. Was sind wirklich die Gründe der Zielgruppe? Wir schauen uns ganz genau die Bedürfnisse der jeweiligen Leute an. Wir schauen uns ganz genau an, wie könnte man das vermarkten. Wir schauen uns an, was andere da gemacht haben. Ich erzähle von vielen, vielen Beispielen, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat. Und so bringen wir da eine richtig große praktische Relevanz rein und kritzeln meistens, dann sitzen wir 2 Stunden zusammen, die ganzen Wände voll und am Ende der 2 Stunden rauchen die Köpfe und alle Wände sind vollgeschrieben. Das ist mal pragmatisch beschrieben.
Köpfe rauchen ist immer gut. Was ist so der Punkt, der dich so voll an dieser an deiner Tätigkeit fasziniert? Also was ist der Punkt, wo du sagst, deswegen mache ich das, deswegen bin ich so motiviert, so on fire? Man sieht das, also leider sieht man das jetzt hier nicht, wenn man den Podcast hört, aber man sieht so das Leuchten in deinen Augen. Und du hast auch im Hintergrund, Begeisterung ist der Beginn von Neuem, hast du da ein schönes Bild stehen. Das ist wunderschön. Man sieht, dass du begeistert bist. Erzähl mal, was ist der Punkt, der dich so fasziniert?
Also ich finde, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo du merkst, dass die Lust haben, sich ihr eigenes Ding aufzubauen, was Eigenes zu machen, die motiviert sind, die richtig mit Energie an diese ganze Sache rangehen. Wenn du merkst, dass du mit vielen Leuten arbeitest, die wirklich wie auch da, wo wir uns zum Beispiel getroffen haben, die mit einer Leidenschaft da dran gehen, wo du merkst, dass die wirklich Lust haben und sich was aufbauen wollen, dann ist das so ein Funke, der einfach so ein bisschen überspringt. Und ich finde, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als mit Leuten zu arbeiten, die richtig so on fire sind, weil du dadurch halt selber auch on fire bist. Und von daher ist meine Leidenschaft da immer relativ simpel zu beschreiben. Indem ich anderen damit helfe, also vielleicht auch ein bisschen was Altruistisches mache, kann ich mir dadurch sogar selber auch ein bisschen helfen, weil dann motiviere ich mich wieder selber, weil ich sehe, hey, die haben was erreicht und die haben was aufgebaut. Und heute Morgen schrieb mir einer, hey, ich habe hier ein Speaking klar gemacht, der bei mir in so einer Speaker-Beratung ist. Und das sind halt coole Sachen und dann macht es halt auch richtig Spaß.
Ja, das kann ich voll verstehen. Ich glaube, das ist so, da haben wir eine Gemeinsamkeit, weil genau das ist das, was ich auch so feiere, wenn du siehst, wie Menschen aufblühen irgendwie. Ne? Das ist, das lässt sich mit nichts aufwerten und nichts bezahlen. Das ist einfach unbeschreiblich. Und ich glaube, das kann man auch ganz schwer nachvollziehen, wenn man das nicht erlebt hat, weil man es unterschätzt, was für eine Wirkung das auf einen selbst hat. Ja. Nimm uns mal mit in deine Zeit als Gründungsberater, ja? Als du noch nicht so cool unterwegs warst. Was war bei dir so der erste Schritt, wie sah die Entwicklung aus, bis du da hingekommen bist, wo du jetzt bist? Ja, was war so der allererste Schritt, dass du überhaupt in diese Richtung gegangen bist?
Ja, also ich sag mal, der erste Schritt war fast so ein bisschen eher zufällig. Also ich habe ja mal Marketing studiert, habe in der Marketingberatung gearbeitet, habe mich dann mit Marketing, im Prinzip mit einer Marketingberatung selbstständig gemacht. Aber mal ganz ehrlich, ganz am Anfang habe ich Webseiten gebaut, habe kleine Logos gemacht. Also es war fast eine Werbeagentur. Aber ich hatte halt relativ viele kleine Kunden. Ich hatte Kunden des Einzelunternehmer, der Gründer, das Startup von nebenan, der Friseursalon, die Dönerbude, das Kiosk und. Und dann hat sich daraus so ein bisschen quasi aus dieser, fast schon aus der Not heraus so eine Tugend entwickelt. Also ich habe einfach irgendwann gesagt, hey, guck mal, wenn immer diese kleinen Kunden zu mir kommen, diese Leute, die noch am Anfang stehen, sicher auch aus finanziellen Gründen, warum betonst du das nicht so ein bisschen, dass du genau denen helfen kannst? Ich habe dann so ein Startup- oder Gründer-Package auf oder Gründerpaket hieß das damals aufgesetzt. 3 Stunden Beratung, Logo, Website, keine Ahnung was. Also viele Sachen, die es heute auch einfach so gibt oder die viele anbieten. Und daraus hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das ist auch so eine ganz häufige Frage, die ich gestellt kriege, Thema auch Positionierung. Es gibt ja viele, die so direkt, okay, jetzt mache ich mein Business-Konzept, ich lege meine Positionierung fest, das finde ich alles super und das muss man auch alles machen. Also ich muss ja irgendwo eine Spitze im Markt haben, um auch wahrgenommen zu werden. Was aber viele Leute dabei vergessen ist, ich selber kann meine Positionierung nur zu einem gewissen Punkt festsetzen. Zu einem anderen Punkt setzt der Markt, die Zielgruppe etc. meine Positionierung fest, indem sie mich halt anfragen für bestimmte Sachen, indem sie mit mir bestimmte Dinge verbinden, indem die Leute halt bestimmte Eigenschaften mit einem verbinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Straße gehe oder ich gehe auf eine große Veranstaltung, wo mich jetzt viele kennen würden, und dann würde ich die Leute fragen, hey, beschreib doch mal meine Positionierung, dann ist das eine super spannende Sache. Und manchmal kommen da halt Sachen raus, die du vielleicht vorher gar nicht weißt. Das heißt, da war es für mich wirklich einfach so, ich war mit Marketing draußen, das hatte schon irgendwie was mit Beratung zu tun, auch irgendwie ein bisschen was mit Gründern. Aber diese Gründer haben im Prinzip, also das ist eigentlich ein bisschen wie ein Startup, die Gründer haben eigentlich ein bisschen vorgegeben, dass das nachher auch ein großer Fokusbereich wird. Dann war das erste, gab es eine Marketingberatung, Gründungsberatung, Unternehmensberatung. Irgendwann gab es nur noch Marketingberatung, Gründungsberatung. Irgendwann gab es nur noch Gründungsberatung mit dem Schwerpunkt Marketing. So. Und so hat sich dann halt auch so das eigene Portfolio und die eigene Positionierung so ein Stück weit verändert. Und da muss ich auch einfach als Unternehmer oder als Gründer auch eine gewisse Flexibilität haben, weil überleg mal, so vor 2-3 Jahren, da gab es Agenturen, die haben sich auf Snapchat spezialisiert. So. Wenn du dir bestimmte Entwicklungen auch von Social Media, also nicht, dass Snapchat jetzt tot wäre, aber wenn du dir gewisse Entwicklungen von Social Media Tools anschaust und dann da keine Flexibilität hast, dich zu verändern, dann kann es halt sein, dass es deine Firma halt 1, 2, 3 Jahre später nicht mehr gibt. Deswegen ist das so wichtig. Und das war halt so ein bisschen, hat sich das abgezeichnet, aber es war natürlich auch super spannend, weil du hast halt dann, ich bin in meinem kleinen Dorf da gestartet, also da war ich ja noch nicht hier in Düsseldorf, und da habe ich halt gefühlt jeden, der sich selbstständig gemacht hat, irgendwie beraten. Und da war halt auch alles dabei. Da waren Leute bei, die wirklich dann Dönerbude nebenan aufgemacht haben. Da waren Leute bei, die Sexspielzeug online verkauft haben. Da waren Leute bei, die irgendwie sich um die Pflanzen gekümmert haben, währenddessen du nicht zu Hause bist. Also du musstest dir am Anfang ein sehr, sehr breites Wissen aneignen zu den unterschiedlichsten Bereichen. Und bei vielen Kunden war das der allererste Kunde in der Branche, weil du halt keine Branchenspezialisierung hattest. Aber das hat halt auch Spaß gemacht, weil irgendwann wusstest du selber, aha, Pflanzen pflegt man am besten so, Hosen kann man so nähen. Wenn ich Kunststoffrahmen bestellen will, dann bestelle ich die da und da. Also Ja, das war schon spannend.
Da wusste man sich, da wusste man direkt, wo man sich wann melden muss. Ne? Wenn ich Pflanzen brauche, rufe ich den Kunden an. Super, super cool. Spannend. Du kennst ja uns Mindset-Vögel, so in der ganzen Welt der Persönlichkeitsentwicklung. Wir gehen ja immer gerne auf die Suche nach dem großen Warum. Ja? Wir schauen uns ja immer gerne den Golden Circle an. Deswegen erzähl doch mal, was würdest denn du so intuitiv, spontan sagen, vielleicht hast du es auch schon ausgearbeitet. Was ist dein großes Warum oder gibt es sowas für dich überhaupt?
Also ich sag mal, bin ich voll bei dir. Mindset-Vögel, hast du schön beschrieben. Man muss immer so ein bisschen bei solchen Themen auch aufpassen, dass die nicht so inflationär werden, weißt du? Also so vor 4 Jahren hat keiner über das Warum geredet, dann schreibt man ein Buch und jetzt reden alle davon, find your why.
Ja,
so,
das stimmt.
Naja. Also man muss dazu sagen, ich glaube, die Menschen waren schon immer so, dass sie ein Warum brauchen, ein Warum zu leben, ein Warum zu arbeiten, ein Warum in einer Beziehung, in der Liebe, was auch immer. Also ich glaube, das ist an sich jetzt erstmal nichts Neues. Und ich bin auch voll dabei zu sagen, dass wenn man dieses Warum nicht hat, dann ist es auch schwierig. Mhm. Es gibt, das kennen wenige, einen langjährigen KZ-Häftling, Viktor Frank, der hat mal den Satz gesagt, wer ein Warum hat, der trägt jedes Wie. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, der hat irgendwie seine halbe oder ganze Familie im KZ verloren und sonst was und wurde immer wieder gefragt, wie haben sie es ausgehalten, warum haben sie sich nicht nachher einfach auf die Schienen gelegt oder sonst irgendwas. Also das heißt, das zu haben, glaube ich, ist auch extrem wichtig, weil das ist wie so ein innerer Impuls, der einen so ein bisschen antreibt. Wenn ich das Warum bei mir beschreiben müsste, fällt mir das aber in manchen Punkten auch ein wenig schwer, weil mein Warum ist jetzt, also man kriegt häufig die Frage, warum machst du zum Beispiel das, was du tust? Und meine Arbeit ist so ein Teil meines persönlichen Warums. Also wenn ich so sage, warum ich für mich selber, so beantworte ich das dann immer, auf der Welt bin, ist das so, ich würde gerne das Leben genießen. Mal ganz bescheuert beschrieben. Ich würde gerne glücklich sein. Ich hätte gerne schöne Zeit. Ich möchte gerne irgendwann sagen, dass die 70, 80 Jahre, die ich auf der Erde war, dass die toll waren und dass ich zufrieden bin und dass ich vielleicht auch andere glücklich gemacht habe. Und ich glaube, das ist so für mich so ein bisschen so mein persönlicher Antrieb. Und mein Job zum Beispiel ist ein Teil davon. Also damit helfe ich allen anderen schon. Ich habe aber auch für mich so andere Sachen wie zeitliche Flexibilität. Ich muss kein 9-to-5-Job machen, das wäre für mich überhaupt nichts. Ich muss auch nicht Befehle annehmen und die wie eine Ameise abarbeiten. Auch das gehört für mich dazu. Das heißt, mein Job ist sozusagen von diesem großen Warum, was hier irgendwo so drinsteckt, es ist so eine Ausprägung davon. Und das gibt es aber auch bezogen auf meine Freunde, das gibt es bezogen auf Liebe und Beziehung, das gibt es bezogen auf Familie. Und alles das trifft sich irgendwo dann darin, dass es einfach für mich darum geht, A, sowohl mich selber glücklich zu machen, als auch andere glücklich zu machen. Und ich glaube, wenn man da eine gute Balance für sich selber auch hinbekommt, dann hat man schon sein eigenes Warum, ohne das jetzt vielleicht so ganz konkret dann immer in ein Wort zu fassen oder in einen ganz konkreten Satz.
Schön gesagt, schön gesagt. Ich stelle die Frage immer deswegen unter anderem, weil ich erwarte auch immer gar keinen Satz, sondern ich finde es mal total cool, die verschiedenen Perspektiven auf dieses inflationäre Thema, wie du gesagt hast, zu sagen, weil ich wurde schon mal ganz irritiert irgendwann auf einem Event angesprochen, habe ich auch einen Kollegen gefragt, ja David, was ist denn dein Warum? Und ich habe was Ähnliches geantwortet. Ja, wie? Und du bist doch Coach und Trainer und so. Ja, sorry. Aber trotzdem, ne? Man kann auch systemisch drauf gucken und kann das irgendwo so sehen. Deswegen sehr schön formuliert. Du kennst mein Thema, du weißt, wie mein Podcast heißt, Level Up Your Energy. Deswegen müssen wir mal über dein Energielevel sprechen, Felix. Das lässt sich ja durchaus zeigen. Erzähl doch mal, aus welchen Quellen sozusagen oder welche Dinge geben dir in deinem Leben ganz viel Energie und von welchen Energieräubern, nennen wir sie mal so, hast du dich distanziert oder wie gehst du damit um?
Also es ist ein super spannendes Thema, kann ich auch schon direkt voll subjektiv. Es ist eigentlich, man sagt immer so schön objektiv, eigentlich wenn jemand sagt, also meine objektive Meinung dazu. einen Fehler in sich. Also bei mir ist es, um es wirklich mal ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, das, was so bei mir, ich mache das mal genau, wie du gesagt hast, unterscheide mal nach Energielieferanten und Energieräubern oder Energievampire. Ein Energielieferant bei mir ist zum Beispiel die Natur. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber bei mir ist das Energielieferant Nummer eins. Das heißt für mich spazieren gehen, das heißt für mich Holland am Meer, das heißt für mich irgendwo in der Toskana mit einem Glas Wein draußen sitzen. Das ist für mich sozusagen so ein richtiger Energielieferant. Also so richtig, wo ich das Gefühl habe, so, das sauge ich so richtig in mich auf. Ne? Für mich ist aber auch ein Energielieferant, über wir eben gesprochen, die positive Rückmeldung auch von anderen. Ne? Also zu merken, hey, hier, das ist super, da kommt was zurück, da ist Energie, die sind glücklich. Ne? Jemand schreibt dir heute Morgen, hey Felix, ich wollte mal nur Danke sagen für die ganzen Tipps, die du bei Instagram und YouTube raushaust. Oder jemand anders sagt, hey, dein Buch ist total klasse oder sonst irgendwas. Also so ein bisschen, vielleicht ist es manchmal ein bisschen Anerkennung und Respekt, was ich aber gar nicht schlimm finde. Und auch das ist sicher ein großer Energielieferant, ne, der einen immer wieder sozusagen pusht. Natürlich gibt es auch den Energielieferanten Erfolg. Und da kann ich ganz ehrlich so aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, das war früher mein größter Energielieferant. Aber dann musst du aufpassen, und das habe ich auch selber gemerkt, dass du nicht dir selber nachher so ein Rädchen baust, dass du immer nur dann Energie hast und glücklich bist, wenn du einen Erfolg feierst. Weil dann ist es so ein bisschen wie bei Super Mario, du hüpfst so von einem Steinchen zum anderen, von Erfolg zu Erfolg, so hältst damit so dein Energielevel aufrecht. Aber wenn dann auf einmal mal keine Steinchen kommen, dann ist natürlich auch so groß, dass ich mir jetzt andere Sachen suche, die ich unabhängig davon, ob ich zum Beispiel auch beruflich erfolgreich bin, für mich als Energielieferanten sehen kann. Auf der anderen Seite die Energievampire. Auch da, ich bin ja immer, so kennst du mich ja vielleicht auch, ich nehme eigentlich nie so ein Blatt vom Mund, also ich sage einfach das, was ich denke. Es gibt auch Energievampire in Form von Menschen. Auch um das ganz ehrlich zu sagen, ich glaube zwar, dass so im Kern die meisten Menschen was Gutes haben, aber ich glaube, es gibt Menschen, die aufgrund von bestimmten Erfahrungen oder sonst irgendwas dich auch ordentlich aussaugen können und dir viel Energie rauben können in ihrer Art, sowohl beruflich als auch privat, als auch mit einer bestimmten negativen Einstellung, wie die bestimmt immer an bestimmte Themen rangehen und. Und das ist, glaube ich, auch so für mich der größte Energievampir. Was ein zweiter Energievampir ist, der immer neben mir liegt, ist der hier. Für die, die jetzt im Podcast gerade dabei sind, das ist mein iPhone. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein Teil von mir, der immer so ein wenig widerstrebend mit diesem Gerät arbeitet. Das ist mein Arbeitswerkzeug Nummer eins. Aber du kennst es vielleicht auch, es ist auch quasi, also manchmal ist es ja schlimmer als die schlimmste Ehefrau oder der schlimmste beste Freund. Also manchmal habe ich das Gefühl, bestimme ich eigentlich mein Leben oder mein iPhone. Und ich glaube, das ist auch ein großer Energievampir. Also das sind zwei Energielieferanten und zwei Energievampire, die so in meinem Leben, glaube ich, so stattfinden.
Hast zwei wunderschöne Punkte gesagt. Das eine mit dem Erfolg als Energielieferant und Super Mario ist einer der Sachen, die ich in den letzten Monaten ganz, ganz krass auch für mich erkannt habe. Und Nummer zwei mit dem Handy ist ein riesen Zwiespalt, in dem auch ich mich ganz oft befinde. Weil auch für mich ist das Arbeitsgerät Nummer eins. Und du bist ja auch jemand, der viel in den sozialen Medien unterwegs ist. Und das irgendwie dazugehört und irgendwie trotzdem manchmal so auf Widerstand in einem selbst stößt. Ne? Das ist total sehr spannend zu sehen.
Ist halt echt schwierig. Also gerade auch ähnlich wie mit dem Warum ist, glaube ich, so ein großes Thema, was ich auch eigentlich in jedem Podcast gefragt werde, was auch seit einigen Jahren neu ist, deine Morgenroutine. Das ist auch so was Neues, also für mich was Neues. Vor 3 Jahren hat mich das keiner gefragt, wie sieht deine Morgenroutine aus? Da habe ich immer gesagt, ja, Weizenbrötchen mit Nutella und danach ein bisschen mit dem Handy auf der Couch liegen und die Bild-Zeitungs-App lesen. So. Das ist schlecht für deinen Körper, schlecht für den Geist, schlecht. So, heute müsste ich dann sagen, ja, ich mache erstmal mir einen Matcha Latte, dann mache ich 20 Minuten Meditation, dann mache ich den Kranich auf meinem Balkon, dann gehe ich eine halbe Stunde draußen in die Natur und danach zünde ich noch 5 Kerzen an. Nee, ich mache das mal wirklich übertrieben, weil es ist viel richtig daran, es ist sehr viel richtig. Ich habe es jetzt bewusst so ein bisschen übertrieben, aber auch das ist zum Beispiel so ein großes Thema. Ich hatte mir eine Zeit lang angewöhnt, morgens, wenn ich wach werde, 1 Stunde lang nicht auf mein Handy zu gucken, sondern mir 1 Stunde für mich zu nehmen. Und das war super. Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich mache es nicht mehr. Und ich denke jeden Morgen, wieso machst du das eigentlich nicht mehr? Ich habe dann eine Viertelstunde ein bisschen Sport gemacht. Bin ganz entspannt zum Bäcker gelaufen, habe mir einen leckeren Kaffee geholt, habe mich auf so eine Parkbank gesetzt, habe so ein bisschen durch die Gegend geguckt, habe so überlegt, was so am Tag ansteht, was ich erreichen will und so weiter. Und jetzt ist ganz häufig so, morgens, du wirst wach, erster Gang, Küche, Handy vom Ladegerät abmachen, drauf gucken, bumm, WhatsApp checken, Instagram checken, LinkedIn checken, Zing checken, Pinterest checken, das checken, da den App, das, die E-Mails durchgucken, keine Ahnung was. Dann lege ich mich damit schon auf die Couch, bin erstmal eine halbe Stunde lang damit beschäftigt, irgendwelche Sachen abzuarbeiten. Also total bescheuert. Und daran muss man, glaube ich, arbeiten, Durchhaltekraft haben. Und ich bin ganz ehrlich, die habe ich auch nicht immer.
Das kann ich voll nachvollziehen. Ist übrigens eine Frage, wenn ich mal in einem Podcast bin oder wenn ich irgendwie interviewt werde, alle immer sagen, oh, Davids Morgenroutine, die ist bestimmt der Kracher. Und da sage ich immer ganz enttäuschend, und da habe ich wirklich schon Menschen richtig enttäuscht, als ich es gesagt habe, dann sage ich immer, sorry, aber ich habe gar keine. Also ich habe natürlich schon eine Morgenroutine, jeder hat eine Morgenroutine gemacht. So, natürlich, und ich mache morgens meinen Selleriesaft und was auch immer. Also ich habe schon so eine Morgenroutine, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier jeden Morgen irgendwie in der Meditation schwebend über die Treppe gleite, sondern wichtig ist ja, dass man sich morgens nach einem gewissen oder ab einem gewissen Punkt einfach bereit fühlt, dass man sagt, ich kann jetzt das bewältigen, was kommt, ich fühle mich wach, ich fühle mich ready, ich fühle mich wohl, ich bin glücklich. Und ob man da jetzt mit dem Weizenbrötchen mit Nutella oder mit einer Dreiviertelstunde Yoga, Sonnengruß, Meditation, was auch immer hinkommt, ist mir ja total scheißegal. Deswegen, schöne Ansicht.
Aber gut beschrieben, hast du sehr gut beschrieben, wenn man selber merkt, dass man damit zufrieden ist und dass einem das glücklich macht, wie man das macht, ist das in Ordnung. Und in meinem Fall, wie gesagt, ich versuche mal ein sehr ehrlicher Mensch zu sein, merke ich zum Beispiel, dass ich an meinem Morgen auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial habe. So, da merke ich so, okay, ich finde das und das fand ich eigentlich cooler, aber es ist halt so dieser Ehrgeizdrang. Ich bin sehr, nicht sehr getrieben, aber schon so, ich möchte gerne was erreichen, ich möchte gerne was aufbauen, ich möchte irgendwie gerne was da lassen, so, das schreit schon in mir. Deswegen so dieses, okay, ich gucke mal eine Stunde nicht auf mein Handy, fällt mir das schon so relativ schwierig, auch so zu sagen, okay, mal tagsüber so, ich arbeite jetzt mal fokussiert, ich mache mal mein Handy auf Flugmodus, damit ich jetzt mal fokussiert hier an der Aufgabe arbeiten kann, sind so Sachen, an denen ich auf jeden Fall auch noch arbeiten kann.
Kenne ich, da können wir zusammen dran arbeiten. Da bin auch ich echt verbesserungsbedürftig. Ja. Erzähl mal, was würdest du gerne dem jungen Felix aus heutiger Perspektive mitgeben? Und was für dich jünger bedeutet, kannst du jetzt für dich definieren? Vielleicht 16, 17, vielleicht auch 23, 25. Was würdest du als Felix, wie du heute bist, dem jüngeren Felix gerne mitgeben?
Oh, da könnten wir, glaube ich, eine komplett eigene Podcast-Folge draus machen.
Können wir gern machen.
Ich glaube, weil mir wahrscheinlich gefühlt 5000 Sachen einfallen würden. Also, wir fangen mal positiv an. Hinterher ist man immer schlauer. So, hinterher weißt du immer, das hättest du anders machen sollen, da hättest du besser aufpassen sollen, da hättest du die mal lieber angesprochen, statt die anzusprechen, das hättest du da vielleicht mal anders machen. Also, ich sage immer ganz ehrlich, das ganze Leben besteht aus Fehlern. Zumindest so, wie wir bestimmte Situationen im Nachgang bewerten. Da aber keiner von uns in die Zukunft gucken kann, können wir halt auch nur uns dafür verantwortlich zeigen, wenn wir bewusst wissen, dass wir gerade einen Fehler machen. Wenn du nicht weißt, dass du in der Situation einen Fehler machst, sondern einfach denkst, das wäre die richtige Entscheidung, dann solltest du dich im Nachgang dafür vielleicht auch nicht verurteilen, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil du wusstest in dem Moment das nicht besser. Das ist so ein großer Ratschlag, den ich versuche, immer irgendwelchen Leuten zu geben. Wenn ich an mich selber denke, gibt es ganz, ganz viele Sachen. Witzigerweise denke ich sehr weit zurück. Also es gibt wenige Sachen, wo ich so denke, ich würde dem Felix mit 30 oder 25 oder 20 einen Ratschlag geben. Ich glaube, dass ich ganz ehrlich bin, dass ich in der Zeit für mich unter meinem Deckmantel richtig und falsch, in der Zeit mehr richtig gemacht habe, als falsch gemacht habe. Wenn ich mir Ratschläge geben würde, dann sind das Ratschläge, die betreffen vor allem so meine Schulzeit oder Kindergartenzeit, inwieweit man das auch immer beeinflussen kann. Aber ich habe das ja immer auch bei Gedankentanken, wenn ich zum Beispiel erzähle, dass ich so als Kind auch so 3 Schiel-OPs hatte und so ganz stark geschielt habe. Wenn ich natürlich einen Ratschlag mir geben würde, damals, als ich jünger war, dann würde ich mir den Ratschlag geben, okay, gib nicht so viel auf die Meinung von anderen. Gib nicht so viel darauf, wenn Leute dir sagen, hey, was schielst du so? Oder lass dir doch mal was mit den Augen machen oder sonst irgendwas. Oder noch weiter zurück, als ich im Kindergarten war und irgendwie 3 Jahre lang mit so einem Pflaster auf dem Auge rumgelaufen bin und logisch, weil Kinder einfach so sind, nicht wissen, wie die damit umgehen sollen und sagen, hey, warum hat der nur ein Auge?
Hatte ich auch übrigens.
Ja, Ja, siehst du mal, eine Gemeinsamkeit. Dann ist es halt einfach so, das wäre so ein Ratschlag von mir an mein jüngeres Ich, dass ich einfach sage, hey, ja, das ist doof, das ist blöd und die anderen haben das nicht, aber das kannst du jetzt gerade nicht ändern und später wird dir das vielleicht egal sein oder es wird sogar so gut sein, wenn du das Pflaster drauf hattest oder was auch immer. Und ich glaube, das spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Also das wäre zum Beispiel so ein Ratschlag, eben nicht so viel auf die Meinung von anderen zu geben. Ich glaube, ein zweiter großer Ratschlag, den ich mir geben würde, wäre, mehr Risiko einzugehen. Also ich war auch in der Schulzeit und so eher so, ich war jetzt nie irgendwie so ein Anführer-Style. Also ich war zwar mal so Klassensprecher oder irgendwie sowas, aber ich war jetzt nicht einer von den coolen Jungs, die die Partys organisiert haben und die Girls abgeschleppt haben. Also das kann ich, glaube ich, ganz ehrlich sagen. Und wenn ich daran zurückdenke, dann war ich da eher so vielleicht ein wenig zurückhaltender, manchmal auch ein bisschen schüchterner oder habe mich auch vielleicht beeinflussen lassen. Und so rückwirkend würde ich mir gerne sagen, hey, sei einfach mal ein bisschen tougher, sei mal ein bisschen risikobereiter, glaub mal ein bisschen mehr an dich. Ich glaube gerade, dass so in dieser Kinder- und Schulzeit so auch so Thema Selbstwert und auch so dass der Glaube an sich selbst halt so krass stark geprägt werden. Ich bin froh für mich persönlich, irgendwann so mit dem Thema anders umgehen zu können und auch für mich selber da mehr gelernt zu haben. Weil wenn ich denke, dass das so sich nie verändert hätte, dann würde ich auch diesen Job, den ich heute mache, so nicht machen. Dann würde ich auch nicht auf einer Bühne stehen, sondern würde da wahrscheinlich zittern stehen. Ich weiß es nicht. Und ich finde, das ist extrem wichtig. Und gerade so jüngeren Leuten, darum finde ich solche Sachen auch, wo wir uns kennengelernt haben, so super. Und auch so schön, wie du das eben beschrieben hast. Du musst den Menschen einfach das Gefühl geben, dass man natürlich hart für Dinge arbeiten muss und dass einem nicht alles in den Schoß fällt. Aber wenn ich dafür arbeite und wenn ich daran glaube, dann ist es auch egal, ob ich jetzt einen Hauptschulabschluss habe oder ich habe Abi oder ich habe studiert oder sonst was. Es kommt einfach darauf an, an mich selber zu glauben, dafür zu arbeiten, nicht überheblich und arrogant zu sein. Aber so dieser Glaube, ich glaube, das wäre das, was ich manchmal mir gerne so in jüngeren Tagen sagen würde, mir so über die Schulter oder über das Köpfchen streichen würde und würde sagen, hey Felix, du wirst es schon machen. Mach es jetzt einfach mal. Glaub mal an dich, du schaffst das schon. So ein bisschen so ein kleiner Mini-Motivationstrainer hätte mir, glaube ich, so ganz gut getan.
Schön gesagt. Ist übrigens eine ganz spannende Entwicklung, die ich in meinem Podcast sehe. Je mehr Menschen erreicht haben, desto mehr sagen sie im Nachhinein, bei dieser Frage, dass sie ihrem jüngeren Ich gerne sagen möchten, geh mehr Risiko ein.
Ja.
Total spannend. Und das ist was, wo ich mich selbst immer total oft bei erwische, weil ich bin so voll dieser Sicherheitsmensch. Ja, wenn ich mein Auto geholt habe, so ein Verkäufer im Autohaus, der muss mir nur irgendwie vom Totwinkelassistent berichten und ich sage schon direkt, haben will, ja. So, also ich bin so total dieser Sicherheitstyp, ja, in allen möglichen Bereichen. Und ich muss mich immer wieder dazu pushen, wo ich sage, ey David, dir kann nichts passieren. Ja. Und einfach mal machen, auch wenn du vielleicht nicht genau planen kannst, wie die Zukunft aussieht und nicht sagen kannst und dann in dem und dem Monat. Und kaum habe ich das mal abgelegt, vor ungefähr einem Jahr, haben sich Dinge entwickelt, die sich sonst nie entwickelt hätten. Ja. Und das ist ein super wichtiger Punkt und finde ich total spannend, dass das immer mehr Menschen sagen, die, wenn sie Risiko eingehen, viel mehr verlieren könnten, als ich das vielleicht tue gerade.
Genau.
Super schön gesagt. Total cool. Ich habe überlegt, stellst du die Frage und gesagt, nee. Aber es ist einfach so absolut unterhaltsam, weil du auch in deinen Keynotes sehr gern davon erzählst. Wir haben ja schon das Thema mit den Augen angesprochen. Ja. Und jetzt klär uns doch mal auf, Felix. Wie sieht's denn, wie steht es denn um dein Glasauge?
Ja, das ist auch eine super spannende, interessante Geschichte. Also für die Leute, die das irgendwie nicht so mitgekriegt haben. Wir haben Folgendes gemacht. Ich hab einfach gemerkt, dadurch, dass ich das mit dem Schielen erzählt habe und den Augenoperationen, dass ich, dass ganz, ganz viele Leute nach Felix Tönnesen Glasauge gegoogelt haben. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, das kann doch nicht sein. Dann habe ich das nachgeguckt und es waren wirklich viele Leute. Und dann dachte ich schon, okay, das ist ja schon irgendwie ein bisschen crazy. Und dann haben wir halt gedacht, okay, wir machen da mal ein bisschen was draus und haben ein Glasaugenspiel aufgebaut. Also ein Spiel, wo man mit so einem kleinen Felix im Prinzip Glasaugen einfangen muss, die von oben runterfallen. Ne? Also so ein bisschen verrückt halt, vielleicht so ein bisschen bescheuert. Weil ich so dachte, okay, wenn die Leute danach suchen, dass ich ein Glasauge hätte, dann kann ich damit sehr positiv umgehen. Aber vielleicht eine Sache, zu der ich auch noch nichts erzählt habe, mal so Thema Ernsthaftigkeit. Für mich war das sowas, wo ich dachte, okay, ich versuche mit einer vermeintlichen Schwäche, für mich persönlich, in irgendeiner Form anders umzugehen und so damit umzugehen, dass ich denke, hey, ich mache das ein bisschen lustig und mache so einen Witz draus. Habe ich wirklich ein Glasauge? Ja oder nein? Ihr müsst es rausfinden. Fangt jetzt mein Glasauge ist weg. Aber eine Erfahrung, die ich jetzt gerade erst vor einiger Zeit gemacht habe, ist, wir haben das ja dann überall gepostet und jetzt in letzter Zeit bin ich sehr aktiv auf Instagram und LinkedIn und ich sag mal, auf Facebook mache ich nicht so viel. So, aber wir haben das so cross gepostet auch auf Facebook und ich habe mir den Beitrag da aber nicht angeguckt. Ich logge mich auch fast nie bei Facebook ein und so. Und irgendwann vor ein paar Tagen und noch gar nicht so lange her habe ich mich dann so eingeloggt und diesen Beitrag ist so ein richtiger Shitstorm losgebrochen. Ein richtiger Was? Shitstorm. Da haben halt so Leute, ja, also richtig heftig. Und da haben halt so Leute darunter geschrieben, ja, hier, das ist eine Unverschämtheit, wie kann man Witze machen über Menschen, die Glasaugen haben? Oder dann hat eine andere geschrieben, meine 8-jährige Tochter trägt ein Glasauge. Meinst du, die fände das lustig zu sehen, wie du jetzt Witze über solche Menschen machst? Und das, was mir am weitesten weg
ja, na klar.
In meinem Kopf, ja, war ja im Prinzip Witze darüber zu machen, dass jemand ein Glasauge hat. Sondern es ging ja eigentlich eher darum, dass ich selber mit meinen Augen Probleme habe, Schwierigkeiten habe. Natürlich ist es ganz fürchterlich, wenn ein Kind ein Glasauge hat und dann, du weißt ja, es ist immer so ein Aufrechnen, dann sage ich auch lieber, okay, dann schiele ich natürlich lieber, als ein Auge gar nicht zu haben. Ja, klar. Aber es war natürlich überhaupt nicht darauf abgesehen, diese Leute zu beleidigen. Und dann ist es halt richtig, weil ich es ja auch nicht recommended habe. Ich habe ja gar nicht gesehen, was da passiert. Und hatte dann nachher irgendwie so 20 Kommentare darunter von Leuten, die geschrieben haben, ja, der Typ. Und ich überlege nicht, ob wir da echt nicht gegen sehen. Und ein anderer schrieb so, das ist eine Unverschämtheit, dass der sich hier über die Kinder lustig macht, die Glasaugen hat. Ich habe mich ja nirgendwo über Kinder lustig gemacht. Ich habe eher mich selber aufs Korn genommen. Mhm. Aber habe natürlich auch nicht darüber nachgedacht, okay, könnte ich jetzt irgendjemand anders dadurch indirekt vielleicht vor den Kopf stoßen, als dass es darum ging. Ich habe dann auch kommentiert, hey, ich wollte hier niemandem was Böses, es ging darum, ich habe es versucht ein bisschen zu erklären. Jetzt ist es natürlich immer im Internet so, okay, don't feed the troll, ne? Da schreibt einer was Böses, du kannst schreiben, was du willst, das löst sich bei 90% der Menschen nicht mehr auf. Aber das war auch so eine Situation, da habe ich auch mit einem Freund gesessen und gesagt, hey, hör mal, ich weiß gerade gar nicht, was macht man denn da? Weil ich kannte das, das war auch für mich eine völlig neue Situation, auch so viel auf Widerstand zu stoßen von Leuten, die dann da halt sowas machen. Dann haben die auch angefangen, alle meine Beiträge auf Facebook zu kommentieren und immer irgendwas Unverschämtes darunter zu schreiben. Dann wurden die Beiträge von denen teilweise natürlich auch schon geblockt, weil die sehr beleidigend waren. Die waren mir auch egal. Aber natürlich fand ich es traurig, dann zu sehen, dass irgendwie so eine Mutter, die dann schreibt, hey, ich finde es überhaupt nicht lustig und hier meine Tochter und keine Ahnung was. Das ist schon schwierig, damit umzugehen. Deswegen, für mich war das genauso, wie du das jetzt gerade auch am Anfang gesagt hast, ein so total eigentlich lustig gemeintes Thema, wo ich so dachte, hey, hier und guck mal, ich nehme mich so selber auf die Schippe. Ich habe gar nicht über andere nachgedacht oder darüber nachgedacht, andere zu beleidigen. Aber jetzt bin ich schon in so einer Situation, wo ich so dachte, war das jetzt drüber? Darf man sowas nicht? Ist es falsch? Und natürlich kann man darüber reden, ob man Witze macht über Behinderte, die im Rollstuhl sitzen oder keine Ahnung was, darf man darüber Witze machen, darf man das sagen, darf man das nicht sagen oder keine Ahnung was. Das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat und das war das erste Mal für mich, dass ich so das Gefühl hatte, es gab jetzt viele Leute, für die das Thema sozusagen schon drüber war und dann bist du auch selber in einer neuen Situation, wo du sagst, oh Gott, was mache ich denn jetzt hier, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch mal so eine ähnliche Situation gehabt. Und das war nicht so krass, aber ich bin auch jemand, der sich gern selbst aufs Korn nimmt. Das hast du sehr schön gesagt. Deswegen habe ich das Thema auch angesprochen, weil ich fand die Art und Weise, wie du damit gerade zum Beispiel in der Keynote in Wiesbaden auf der Entrepreneur University umgegangen bist und was du da draus für Schlüsse gezogen hast, super, super spannend. Deswegen habe ich gesagt, musste ich das ansprechen. Ich habe das tatsächlich auch mal selbst so was Ähnliches erlebt, wo ich danach auch gemerkt habe, oh krass, also ich wollte da überhaupt niemanden irgendwie angreifen oder so. Ich habe eigentlich mich am meisten hier angegriffen sozusagen, damit andere da was rausziehen können. Und super spannend, was du da, dass du da auch so offen drüber redest.
Ja, man muss halt einfach versuchen, für sich selber was daraus zu lernen, selber was zu machen. Wir hatten dann auch so ein bisschen Werbung auf die Anzeige geschaltet. Die habe ich dann gestoppt, die Werbung, weil ich einfach dachte, okay, gut, ich möchte hier niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen. Es ist natürlich immer so ein bisschen so ein Abwägen, wo man sagt, naja, gut, ich habe dann irgendwie 5, 6 Freunde gefragt, die alle zu mir meinten, ja, Felix, also jetzt mal ganz ehrlich, das finde ich ist völlig in Ordnung, wenn man sowas macht. Also da gibt es 300.000 mal schlimmere Sachen und du schreibst das ja auch im Kontext mit dir und machst jetzt nicht partout Witze über Leute oder machst dich über irgendjemanden lustig. Und dann ging es ja auch nicht darum, okay, sondern ging es ja darum, mit so einem kleinen Männchen, dann fielen ja so Glasaugen runter, die man so einfängt. Also ich glaube, da gibt es auch schon so was Schlimmeres. Man kann natürlich auch im Internet immer schnell so einer Hetze zum Opfer fallen. Aber dennoch macht man sich natürlich immer Gedanken darüber, weil gerade wenn du so ein gewisses empathisches Gefühl hast, dann möchtest du natürlich auch nicht anderen Menschen und gerade auch Kindern, oh Gott, wie fürchterlich, irgendwie vom Kopf stoßen.
Das stimmt, ja. Ach krass, guck mal, jetzt haben wir doch noch ganz andere Sachen hier im Podcast gelernt als am Anfang erwartet. Auch nicht schlecht. Du hast gerade schon gesagt, du bist ja super viel in Social Media unterwegs, man kriegt ganz viel Content. Wenn ich sage, der Typ war total spannend, wo kann ich denn mehr über dich erfahren? Wo kann ich dich sehen? Wo kann ich zwischendrin dein Lieblingsessen sehen, dein Frühstück, was auch immer?
Also einfachster Weg ist natürlich immer über Instagram. Ne? Das ist ganz simpel. Ne? Instagram.com/Felix Tönnissen. Wenn es ein bisschen mehr Business sein darf, bin ich sehr aktiv auf LinkedIn, muss ich ehrlich sagen. Da mache ich super, super viele Sachen, die so in die Business-Richtung geht. Also wenn das interessiert. Und ansonsten, wir haben halt einen Blog bei uns auf der Seite, felixtönnissen.de. Wir haben ja gerade aktuell ein Marketingbuch geschrieben, wo es um Marketing, Vertrieb und Kundengewinnung geht, was ein dicker Batzen ist, auf dem steht auch gerade hier mein Laptop drauf. Und was wir aktuell gerade verschenken, also für alle die sich ein Business aufbauen wollen, ausbauen wollen, ein bisschen Marketing machen wollen, einfach mal auf felixtönnissen.de gehen. Da ist das auch ganz groß angeteasert, dass man sich das Buch besorgen kann. Das sind so die Anlaufstellen, die ich, glaube ich, da empfehlen kann.
Super cool. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Irgendwas, was du unbedingt sagen möchtest, wonach ich nicht gefragt habe?
Also vielleicht noch eine Kleinigkeit, die mir so einfällt. Ein Leitsatz, den ich in meinem Leben habe. Und ich habe immer so das Gefühl, dass der vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen hilfreich sein kann und auch zu diesem Thema Risiko passt, über das wir gesprochen haben. Und dieser Leitsatz heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Das ist so ein Leitsatz, der mein Leben echt stark prägt, wo ich mir die Frage stelle, was kann jetzt hier im schlimmsten Fall passieren? Kann überhaupt was Schlimmes passieren? Habe ich noch ein Dach über dem Kopf? Kann ich noch was zu essen bekommen? Habe ich noch Freunde? Habe ich noch Familie? Habe ich noch meine Beziehung und so weiter? Und bei den meisten Entscheidungen habe ich diese Dinge alle noch. Also alles, das, was wichtig ist, würde wahrscheinlich noch bleiben. Und Dinge, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind, die können vielleicht nicht in Erfüllung gehen, aber dann ist das, was im schlimmsten Fall passieren kann, meistens gar nicht so schlimm. Und wenn das nicht so schlimm ist, dann ist das meistens eine gute Hilfestellung, vielleicht einfach zu sagen, ich gehe da mal so ein bisschen Risiko.
Das stimmt, das stimmt. Ich habe ganz oft als Antwort auch bekommen bei der Anfangsfrage, wenn es eine Sache gibt, die du in der Welt verändern könntest, ist auch eine der Antworten, die ich ganz gerne gebe, ist Menschen die Angst vor dem Scheitern zu nehmen, weil dann würden viel mehr Dinge entstehen. Ja, sehr schön gesagt. Ja. Vielen, vielen Dank, Felix, für deine Zeit, für dein Interview. Sehr super gerne. Spannend. Ich freue mich, wenn es endlich online geht. Und Begeisterung ist der Beginn von Neuem. Das muss ich gleich mal aufschreiben. Der Satz im Hintergrund, der guckt mich die ganze Zeit an. Man hat die Begeisterung bei dir gemerkt und man hat ganz viel gelernt. Vielen, vielen Dank, Felix.
Sehr, sehr gerne. War super, super cool. Danke dir, David.
Danke. Das war es mal wieder, eine neue Folge vom Level Up Your Energy Podcast. Es freut mich riesig, dass du diese Folge bis zum Ende hier gehört hast und mit dabei gewesen bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf iTunes. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, hau rein und ganz viel Erfolg bei allem, was du vorhast.